Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Ich bin der Mann, der heute im Schatten sitzt, Kian im Lichte. Erstens mal zwei Dinge. Kian, erstens mal Glückwunsch zu deinem neuen Auto, das du dir gegönnt hast, einen Bugatti, das finde ich ganz toll. Und zweitens, warum sitzt du hier in einer traditionellen, wie sagt man, fernöstlichen Robe hier? Oder ist das ein religiöses Outfit oder ist es ein, ich weiß nicht, das normale Outfit zum Tragen?
Also erstmal liebe Grüße an jeden und danke für deine Glückwünsche, Philipp. Glückwünsche zurück dafür, dass dein und mein Buch auf der Nummer 1 der Amazon-Bestseller ist, obwohl es noch nicht mal draußen ist. Und das seit dem ersten Tag, seitdem es rausgekommen ist. Und ich würde sagen, ja, der Bugatti ist cool, aber ein Buch, das erste Buch, was man jemals veröffentlicht, auf der 1 zu haben, das kann Geld nicht kaufen. Ein Bugatti kann man immer irgendwann kaufen. Es ist etwas Materielles, es ist etwas Schönes, aber es ist viel schöner, diesen Erfolg dieses Buches zu sehen, weil es ein Buch ist, was wir beide zusammen verfasst haben, was vielen Menschen helfen soll. Und es ist kein monetäres Projekt für uns gewesen, sondern es ist eine Herzenssache, weil wir uns gewünscht hätten, wir hätten so ein Buch gehabt damals. Natürlich am Ende sind wir zufrieden, wie es gekommen ist. Aber danke an jeden und Glückwunsch an dich, Philipp. Und zur Robe, zur Robe antworte ich gleich. Aber erstmal Glückwunsch, mein lieber Bestselling. Spreche dich jetzt mit Bestselling-Autor an nächstes Mal, wenn ich die Podcast-Intro mache.
Ich weiß gar nicht, ob das Herausragendste ist, was wir gemacht haben. Ich denke aber, wir werden damit, das können wir so sagen, nicht nur wir wollen, sondern wir werden damit sehr vielen Leuten helfen, weil da ist unsere Lebenszeit, 25 und 40 Jahre Lebenszeit an Erfahrung reingeflossen. Wir haben, ich meine, in der ersten Pre-Sale-Woche schon 26.000 Vorbestellungen. Das ist laut unserem Verleger der krasseste Buchstart, den er in 27 Jahren Karriere jemals mitbekommen hat. Also das ist schon sehr, sehr krass.
Hat er das gesagt? Wirklich?
Ja, das hat er mir gesagt. Er hat gesagt, sowas habe ich noch niemals erlebt.
Ach du Heil. Aber erinnerst du dich, Philipp, als wir zusammen mit ihm saßen in Stuttgart? In Stuttgart? Ich meine, es war in Stuttgart. In einem guten Restaurant, was du ausgewählt hast. Und er hat sich so ein bisschen Sorgen gemacht, weil es, also begründet natürlich, ist unser erstes Buch. Und ich war ein bisschen gestresst, weil ich hatte vielleicht 3 Stunden Schlaf und ganz viele Meetings und ich wollte ihm auch gar nicht irgendwie, ich war so ein bisschen einfach, kennt ihr das, wenn man keinen Bock auf sich selbst hat? Und wenn man keinen Bock auf sich selbst hat, dann ist man gezwungenermaßen auch ein bisschen unfreundlich einfach, auch wenn man es gar nicht möchte. Und dann habe ich einfach gesagt, ey, Leute, ihr macht euch zu viele Gedanken. Das wird sich verkaufen. Und ich habe mich auch danach bei ihm entschuldigt, weil es war ein bisschen unnötig. Aber liebe Grüße an Christian und das ganze Team. Ihr macht unglaubliche Arbeit. Ohne euch würden wir es nicht schaffen. Und wir haben jetzt die Auflage vergrößert. Das ist die wichtigste Ankündigung hier. Wir haben die Auflage massiv vergrößert. Wir haben es geschafft, sie noch zu vergrößern. Einfach, weil der Erfolg so krass ist. Weil wir wollen, dass jeder, der dieses Buch jetzt vorbestellt, es dieses Jahr noch kriegt. Ob es ein Geschenk ist, ob es ein Weihnachtsgeschenk ist. Das heißt, ich versuche euch jetzt hier, also ich kann es nicht garantieren, aber ich versuche euch jetzt hier mein Wort zu geben, jeder, der dieses Jahr noch vorbestellt, kriegt es auch noch dieses Jahr. Was danach passiert, nach Neujahr, dafür können wir nichts garantieren, weil ihr wisst ja, dann sind Ferien, dann ist Urlaub. Ob dann jetzt die zweite Auflage dann in 2 Monaten erst kommt, das wissen wir nicht, aber die erste Auflage, die wir jetzt versuchen werden, so groß exakt zu machen wie die Vorbestellung, die wird auf jeden Fall, ich meine, Anfang Dezember verschickt. Jo. Das heißt, wenn ihr sie zu Weihnachten verschenken wollt, werdet ihr es vor Weihnachten bekommen. Ihr könnt es dann verpacken und dann Weihnachtsbaum packen. Das klappt alles. Ich und Philipp, wir setzen uns auf jeden Fall dafür ein.
Ich würde sagen, was auch das Wichtigste, was heißt das Wichtigste für manche vielleicht nicht, aber für die Leute, die jetzt vorbestellen, das ist übrigens unten im Videolink, ihr könnt es aber auch bei Thalia oder bei Amazon vorbestellen, dann gebt ihr einfach Hoss und Hopf ein, ist, dass es ein Meet and Greet gibt für insgesamt 20 Personen und die werden wir verlosen aus den Leuten, die den Code eingegeben haben, auch das unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr
genau,
das alles
finden. Es gibt
2 Meet and Greets.
Eins in Zürich mit Philipp und zu dem ich vermutlich auch kommen werde, weil ich da eh hin muss. Und eins in Dubai. Da ist die Frage, Philipp hat halt ein Kind. Ist klar, dass er dann nicht einfach so spontan irgendwo nach Dubai reisen kann. Aber ich mit mir auf jeden Fall mit 10 Leuten. Das heißt, ihr habt sogar doppelte Chance. Also macht gerne mit. Unter allen Vorbestellern wird das verlost. Vielleicht, das ist ja das Interessante ist, wir werden das vermutlich, Philipp, ja ankündigen, wer gewonnen hat, bevor Weihnachten kommt. Dann ist es ja nochmal ein krasseres Weihnachtsgeschenk, oder?
Ganz klar, würde ich sagen, ja. Auf jeden Fall. Also ich bin mal super gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Es wird, meine ich, in der ersten Dezemberwoche rauskommen. Und wie gesagt, die ersten 2 Auflagen sind bereits ausverkauft, bevor das erste Buch überhaupt gedruckt worden ist. Also doch, es gibt schon 3 Stück halt, die wir, die Kian und ich jeweils halten. Aber mehr gibt es nicht, ist noch nichts im Druck richtig. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Und wir blenden die E-Mail-Adresse jetzt gerade auch mal hier ein. Und die E-Mail-Adresse ist jedentageinschritt.de. Und dort könnt ihr euch direkt mit eurem Buchbestellungslink anmelden und euch dafür qualifizieren, am Gewinnspiel teilzunehmen und damit die Möglichkeit zu haben, einen von uns zu treffen. So, starten wir jetzt.
Philipp,
beziehungsweise jetzt nein, du willst erstmal noch sagen, warum du diese komische Robe trägst.
Also, guck mal, es ist erstmal, ich finde, die Robe sieht cool aus. Das ist so das Erste. Ich finde, diese Robe sieht sehr elegant aus. Ich finde, die sieht formell aus, fühlt sich aber, wenn man sie trägt, sehr cool, also entspannt an. Weil du hast einfach ein Unterhemd an, du hast eine Unterhose an, eine zweite, und es ist sehr locker. Es ist ja, wenn es warm ist, will man ja etwas, was quasi locker auf der Haut sitzt und luftig ist. Erstens das. Es ist ein sehr, sehr bequemes, gut aussehendes Kleidungsstück, wie ich finde. Die Robe an sich nennt sich Kandura. Das ist quasi, viele denken, das wäre ein rein religiöses Outfit. Das ist es aber nicht. Es ist einfach das Nationaloutfit von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und es gibt natürlich Abwandlungen davon, die dann auch in anderen arabischen Ländern getragen werden, wie in Saudi-Arabien oder sonst wo. Und ich trage das jetzt nicht, um irgendwie so zu tun, als wäre ich irgendwer. Nein, bin ich nicht. Und jedes Mal, wenn mich jemand fragt, also spreche ich auch, sage ich, hey, nein, ich trage es deswegen, weil es entspannt ist und weil es formell ist. Aber mir gefällt es einfach. Und meine Freunde, die halt Locals sind hier auch, die haben mich quasi dazu motiviert und angespornt und gesagt, hey, wir gehen zusammen zum Schneider, wir machen dir eins, weil es ist quasi auf dich geschneidert. Und dann trägst du es einfach, wenn du mit uns bist oder wenn du irgendein formelles Event hast. Und ich treffe mich jetzt gleich nach dem Podcast mit einem Anwalt. Und heute Morgen hatte ich keine Lust, große Outfits zu wählen. Deswegen habe ich es einfach angehabt. Und ich habe mir gedacht, hey, warum nicht? Dann trage ich es mal in einem Podcast.
Ja, sehr gut. Ich finde, das ist auch völlig in Ordnung. Das bedeutet ja auch, du integrierst dich in diese Kultur dort. Ja, meine, wir sagen immer, wir wollen, dass Leute sich in die jeweilige Kultur integrieren. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig. Und deswegen, das ist völlig in Ordnung. Das werden diese Leute dort, die Locals, gerade sehr wertschätzen, weil du ehrst ja damit auch ihre Kultur.
Ja, absolut. Das ist auch das Feedback, was ich kriege, dass sie sich immer freuen, dass ich erstens offen bin und ehrlich bin, warum ich es trage, und zweitens, dass ich die Kultur damit respektiere. Ja. Aber gut,
Philipp, kommen wir jetzt mal zu einem unschönen Thema. Das wird auf jeden Fall für Kontroverse sorgen. Das kann ich gleich mal schon sagen. Also fangen wir mal ganz kurz an. Wie kommen wir darauf? Ich schicke dem Kian ein Video von Mark Friedrich und Mark Friedrich läuft da gerade irgendwo durch die Straße und nimmt einen Short auf und erzählt von einer Studie aus dem einen der renommiertesten Magazine überhaupt, Nature. Und sagt, da ist eine Studie rausgekommen, die ganz komische Dinge plötzlich aufzeigt und zwar studienmäßig quasi Beweise liefert dafür, was eigentlich gar nicht sein dürfte. Denn wie wir ja alle aus den Medien wissen oder wie uns gesagt wird, ist in jüngster Zeit der Temperaturanstieg der Erdoberfläche und unserer Atmosphäre sehr stark geworden. Und das Ganze soll durch die Industrialisierung, das Industriezeitalter der Menschen gekommen sein und jetzt immer stärker in den letzten Jahren ein Global Warming, eine Erderwärmung, und zwar einen menschgemachten, man sollte jetzt sagen, es war ja immer die menschgemachte Erderwärmung, das wurde jetzt ausgetauscht zum menschgemachten Klimawandel, der auf jeden Fall durch den Mensch verursacht wurde. So weit, so gut. Ja, wir hören das ja Tag ein, Tag aus. Und jetzt vielleicht mal ganz kurz, um was geht es hier heute? Diese neue Studie, die in der Zeitschrift Nature Communications Earth and Environment veröffentlicht wurde, bestätigt den breiten Konsens, dass sich der Planet erwärmt, aber statistisch gesehen in einem konstanten Tempo und nicht einem ausreichend beschleunigten Tempo, das statistisch als Schub definiert werden könnte. Also sprich, wenn wir jetzt einen Schub hätten, etwas, das eine Anomalie wäre, nichts Natürliches, etwas, das plötzlich viel stärker wird, dann könnte man ja zu der Erkenntnis kommen, dass der Mensch, wir sind ja hier, sage ich mal, die dominierende Kraft auf dem Planeten, dass der da dahinter steckt. Aber diese Studie sagt, nee, es gibt zwar einen Temperaturanstieg, aber der ist ganz konstant und über lange, lange, lange Zeit und somit an sich nicht dem Mensch zuzuschreiben.
Also das ist erstmal interessant, weil ich kann mich noch erinnern, das wissen viele nicht, aber als ich jünger war, als ich 10 war oder so, wenn ich die Bilder hätte, also ich habe sie auf jeden Fall irgendwo noch, meine Eltern haben sie, Aber ich habe sie jetzt nicht, um sie einzublenden. Ich war bei Fridays for Future, bevor Fridays for Future etwas Bekanntes und Großes war. Ich war da, bevor es in war. Ich war als Kind da über meine Schule und ich habe die ganzen Präsentationen über Treibhausgaseffekt gehört und mich auch beteiligt. Und ich habe viele dieser, ich habe sogar Präsentationen gehalten da. Ich kann mich noch erinnern. Und davon gibt es bestimmt Videos und Fotos. Das heißt, für mich war Klimawandel immer ein wichtiges Thema. Auch ich bin ja damit groß geworden in Berlin. Viele wissen das nicht, aber ich bin ja in Berlin geboren, aufgewachsen. Klimawandel war für mich ein wichtiges Thema. Warum? Weil so wie mir das damals erklärt wurde und so wie es halt auch die Annahme vermutlich damals war. Ich weiß nicht, ob das, also ich glaube nicht, dass da viele Menschen böswillig gehandelt haben, sondern du folgst ja dem wissenschaftlichen Rat von Menschen, denen du einfach vertraust. Und wenn du den falschen Menschen vertraust oder dem falschen Ratschlag folgst, dann bist du trotzdem ein gutherziger Mensch, dem die Welt halt wichtig ist. Und das war uns wichtig und mir wichtig. Und deswegen hat mich das auch immer emotional sehr mitgenommen und gesagt, hey, wir dürfen doch nicht die Erde kaputt machen, die wir so sehr schätzen, die Natur, die wir so sehr schätzen, weil ohne sie wären wir nichts. Und wir kommen quasi als Parasit auf diese Welt und saugen diesem Planeten das aus, was uns gemacht hat. Das ist nicht gut. Und es fehlt der Kontext, es fehlt die Erklärung und das sind diese ganzen reichen Leute, denen die Welt egal ist, die einfach nur gierig sind. Und das war wirklich, also das war for real jahrelang meine Meinung. Bis ich dann ein bisschen älter geworden bin, dann ist es mir ein bisschen egaler geworden. Also was heißt egaler? Ich habe mich einfach um andere Dinge gekümmert, so um mich selbst. Wenn du halt nicht von Geld kommst, dann musst du dich darum kümmern, dass es dir und deinen Eltern erstmal gut geht. Und dann ist Klimawandel einfach nicht die erste Priorität in deinem Leben. Und dann habe ich das Thema einfach lange vermieden, weil es für mich zu politisch war. Jedes Thema, was zu politisch ist, könnt ihr euch merken, als so Leitspruch für die Zukunft. Wenn ihr ein Thema habt, was richtig politisch ist, wo eine Seite und Gegenseite und alle argumentieren, haltet euch einfach raus. Es bringt nichts, weil selbst egal wer recht hat, die andere Seite ist sauer auf euch. Deswegen wollte ich da gar nichts zu tun haben, obwohl ich sogar auf sagen wir mal, der linken oder grünen Seite war. Jetzt über die letzten Jahre hinweg, muss ich sagen, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe immer mal wieder halt so gelesen, hey, das soll wohl alles nicht stimmen und nicht ganz stimmen. Und ich habe es mir nie genau angeschaut, weil mir hat die richtige Studie gefehlt. Und jetzt haben wir eine Studie, wie du schon gesagt hast, die wurde auf nature.com veröffentlicht, aber die Studie stammt nicht von nature.com, sondern die stammt von Claudie Beaulieu, Colin Gallagher, Rebecca Killick, Robert Lund und Chu Zheng Shi. Ihr seht jetzt hier mal eine Statistik eingeblendet. GMST Anomalies from 4 Datasets with Superimposed Piecewise Linear Model Fitted Trends. Wo man erkennen kann, was ist eine Anomalie, was ist keine Anomalie. Ihr könnt euch sowieso die ganze Studie anschauen. Die hatte insgesamt nur 79.000 Accesses bis jetzt. Mal sehen.
Scheiße.
Und die wurde am 14. Oktober veröffentlicht, also brandheiß vor 2 Wochen. Mal sehen, wie viele Accesses danach es hat. Und ihr seht, wie viele Citations, 57 Citations. Es ist Peer Review here, Communications, Earth Environment, thanks the anonymous reviews for the contribution to the peer review of this work. Also es gibt auch eine Peer Review File. Es ist eine vernünftige Studie. Und das, was du gerade zitiert hast, Philipp, das bestätigt wurde, dass der Planet sich quasi erwärmt, aber es statistisch, also rein einfach nur den Daten basiert, nicht um einen quasi Schub handelt, den wir ausgelöst haben könnten.
Yep.
Das hat jetzt zum Beispiel hier Amy Clark Burns gesagt in einem Artikel auf Clemenson News. Und Clemenson News ist vom College of Science Clemenson. Das heißt, auch wieder jemand, der renommiert ist. Und Colin Gallagher, der Teil des Clemenson University, ist eine Universität ist, der auch Teil dieser Studie ist, der sagt das ganz klar. Und ihr seht hier nochmal einen anderen Chart eingeblendet, Global Average Surface Temperature. Da sehen wir ganz klar, also dieser Chart ist eindeutig, Differenz von 1901 bis 2020, wie das nach oben geht. Ja, es geht nach oben. Es steigt auf jeden Fall an. Das sollte und darf man nicht anzweifeln. Das ist die Wahrheit. Und jeder, der das anzweifelt, der kann einfach keine Graphen lesen wahrscheinlich. Aber, und das ist ja der springende Punkt, um den es immer geht, ist es gerechtfertigt, und das hoffe ich, dass wir das irgendwie hier erörtern können in dieser Folge, ist es gerechtfertigt, dass man politische Maßnahmen unternimmt, um den sogenannten Klimawandel, den wir ausgelöst haben sollen, zu reversen? Oder ist das eher eine natürliche Erscheinung, die eben so in der Geschichte der Erde passiert und die wir vielleicht gar nicht erst anfassen sollten, weil es normal ist? Also es wäre ja sogar schädlich theoretisch, wenn man sagen würde, das ist normal, das passiert immer mal wieder. Seit Millionen Jahren, wir sind seit ungefähr paar tausenden Jahren so in dieser Form des Homo sapiens da oder ein paar Millionen Jahre, aber die Erde gibt es ja viel länger. Dann wäre es ja eher schädlich, wenn wir plötzlich sagen, nee, nee, uns ist die Erde jetzt zu heiß, wir wollen das wieder runter regulieren. Weißt du, das wäre ja sogar schädlich, oder nicht?
Was ja auch gar nicht ginge, sage ich dir, verstehst du, die Kraft der Erde. Also was hier gesagt wird, ist, dass das Ganze eine zyklische Erscheinung ist. Und wollen wir bitte mal festhalten, immer dann, wenn die Wissenschaft, und Wissenschaft bedeutet immer Streit, immer Diskussion, immer Uneinigkeit, bis einer mit einer neuen Idee kommt, und dann lernen wir, in der Geschichte der Wissenschaft haben wir so viel gedacht, was komplett falsch war. Ja? Und wir waren so überzeugt davon. Ich denke nur an, die Erde ist eine Scheibe oder. Und wir sehen ja, dass in den Medien seit Jahren das Thema menschgemachte Klimakatastrophe das Nummer eins Thema weltweit ist. Zero Emissions. Wir sollen also null Emissionen erreichen. Deswegen sollen alle weggehen vom Verbrennermotor. Das heißt, keine Bugattis mehr mit Verbrennermotor zum Beispiel jetzt. Ja.
Jetzt ist es okay, oder?
Wir sehen hier die,
darf ich ihn jetzt behalten, Philipp? Oder?
In Dubai darfst du ihn behalten, denke ich. Im Westen, der ja aktuell gerade in einem massiven Aufstieg ist, nicht. Darfst du ihn wahrscheinlich irgendwann nicht mehr fahren. Aber schauen wir uns mal die Schlagzeilen aktuell an. Unter Berufung auf eine Studie propagiert die Tagesschau, der Klimawandel bedroht die Weltwirtschaft. Dann lesen wir weiter hier. Weltweites Extremwetter. Die Welt schlafwandelt in die Katastrophe. Oder hier. Weltweite Befragung zeigt, die breite Mehrheit der Weltbevölkerung ist für den Klimaschutz. Ja, natürlich. Wer ist denn nicht für den Klimaschutz? Ich bin für den Klimaschutz. Kian ist für den Klimaschutz. Ich kenne niemanden, der nicht für den Klimaschutz ist. Die Frage ist aber, schütze ich das Klima aus einer realistischen Sichtweise heraus oder vor einer Gefahr, die uns so eingeredet wird, die wir aber gar nicht in diesem Maße verursacht haben? Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Für den Klimaschutz, für den Umweltschutz. Jede Person, die ich kenne, ist dafür. Wer will denn nicht eine schöne Natur und Umgebung um sich herum haben? Aber ist es realistisch, was wir hier auch machen? Und schauen wir mal weiter hier. Zudem wird behauptet, Zitat, die Wissenschaft sei sich einig, was den anthropogenen, also menschgemachten Klimawandel anbelangt. Es gibt sogar eine ganze Wikipedia-Seite über den wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel. Hier haben wir wieder das Thema, das wir übrigens bei Corona auch hatten. Alle Wissenschaftler sind sich einig. Und alle, die es nicht sind, die paar kleinen Versprengten, das sind alles Schwurbler, die sind unseriös, die haben keine Ahnung. Irgendwann sind sie dann auch Rechtsradikale. Es ist also immer das Bild, dass wenn ein Mensch oder ein Wissenschaftler nicht dem geläufigen Bild entspricht, dann wird er diffamiert. Und so etwas sollte es in der Wissenschaft, wenn es eine offene Diskussion gibt, und das muss es ja in der Wissenschaft sein, sollte es niemals geben. Immer dann, wenn ein Teil der Menschen diffamiert wird und angegriffen wird, dafür, dass sie eine andere Meinung haben als der scheinbar geläufige Konsens, wenn das passiert, dass die angegriffen werden, dass die fertig gemacht und diffamiert werden, dann muss man ganz klar hinterfragen, ob hier nicht eine andere Agenda dahinter steckt.
Also pass auf, die Wissenschaft an sich ist ja nicht politisch. Aber wenn man sieht, dass wissenschaftliche Themen plötzlich politisiert werden, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, dann sollte man immer sehr hellhörig werden und sollte sich wahrscheinlich auch erstmal distanzieren von dem Thema. Weil warum sollte ich mich in so einen Cagefight werfen? Es ist ja wie ein Cagefight, wenn die selber sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Erstmal das. Zweitens, diese Schlagzeilen. Der Klimawandel bedroht die Weltwirtschaft. Weltweites Extremwetter. Die Welt schlafwandelt in die Katastrophe. Das sind ja Dinge, die ich selber geglaubt habe, als ich jünger war. Und nicht nur geglaubt, ich habe mich dafür eingesetzt. Ich war bei Fridays for Futures, habe Aufsätze geschrieben und habe Präsentationen gehalten. Das ist kein Joke, das ist real. Als jemand, der das selber gemacht hat, kann ich da nur zwei Dinge sagen. Erstens, ja, diese Schlagzeilen zu lesen, ist sehr, sehr hart, weil es betrübt mich dann so ein bisschen in die Richtung, hey, ich hätte mir gewünscht, die hätten mich nicht so sehr quasi davon überzeugt, weil es scheint ja doch nicht wahr zu sein. Aber, und ich habe da auch ein bisschen Empathie, muss ich sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass zwangsläufig jeder, der bei der Tagesschau gearbeitet hat oder in diesem Artikel vielleicht beteiligt war, eine böse Absicht verfolgt hat, sondern diese Person hat wahrscheinlich auch einfach nur das geglaubt, was ihr dann der Vorgesetzte runtergegeben hat und gesagt hat, hier in den Studien von XYZ ist das so und das ist gefährlich und dein Job ist es, dafür zu sorgen, dass diese Gefahr anerkannt wird. Ob das dann aber von jemandem mit irgendeinem politischen Interesse ausgeübt wurde oder nicht, vielleicht, keine Ahnung, muss sich jeder selber denken, ob das Sinn macht oder nicht. Aber, und das, was du sagst, was unglaublich wichtig ist, ist, also in der Wissenschaft ist nichts bewiesen. Es ist alles nur quasi, man könnte meinen, Konsens.
Open for discussion, ja.
Genau,
open,
bis es dann wieder widerlegt wird. Ein Beispiel dafür. Jo. Ich kann ein paar Beispiele dafür geben. Albert Einstein hat ja damals das Modell eines statistischen Universums vorgestellt. Ich meine, das war irgendwann 1917. Edwin Hubble hat es dann wieder mit der Entdeckung der Theorie oder wahrscheinlich nicht mehr Theorie, sondern mit der Entdeckung der Expansion des Universums widerlegt. Heißt das, dass Albert Einstein böse war und sich was ausgedacht hat? Nein, er hat mit seinen Mitteln eine Theorie aufgestellt, die so erstmal Sinn gemacht hat. Bis sie dann jemand wieder widerlegt hat mit weiteren Fakten, weiteren Daten. Und deswegen muss man auch offen für wissenschaftliche Debatten, Diskussionen sein und sollte nicht in Schubladendenken geraten. Und deswegen bin ich auch okay damit zu sagen, hey, okay, ich habe damals vielleicht zu dem Zeitpunkt wissenschaftlich richtig agiert, aber wenn diese Studie ist vor zwei Wochen rausgekommen, wir haben jetzt eine Studie, die sagt das Gegenteil. Heißt das, diese Studie ist jetzt die reine Wahrheit? Natürlich nicht. Also ganz klar, um das mal hier festzustellen, das ist eine Studie, vielleicht kommen auch noch andere, die versuchen, das wieder zu widerlegen, vielleicht kommen mehr, die das unterstützen. Wir besprechen ja nur das, was in dieser Studie kommt. Jeder sollte sich selber denken, was er dazu möchte und auch sich gerne mal Gegenthesen dazu anhören. Die gibt es bestimmt.
Die gibt es bestimmt und lesen wir uns doch einfach mal vor, was so die aktuelle Sicht ist und dafür wollen wir ganz bewusst Wikipedia nutzen. Ich weiß, Wikipedia wird in wissenschaftlichen Arbeiten ja nicht mehr erlaubt. Ja, man darf es gar nicht zitieren, das ist ganz bewusst so, weil eben sehr viel daran einfach nur, wir haben ja mal eine eigene Folge darüber gemacht, wie sehr politisch Wikipedia eigentlich ist, in eine Richtung geht und deswegen darf man es nicht mehr machen. Ich möchte aber, gerade weil es ein Massenmedium ist, also von den Massen der Menschen genutzt wird und trotzdem gerne erwähnt wird, vorlesen, was dort steht. In der Wissenschaft herrscht ein starker wissenschaftlicher Konsens darüber, dass sich die Erde erwärmt. Das ist soweit mal korrekt, sehen wir ja auch so, sieht die Studie auch so. Und dass diese Erwärmung hauptsächlich durch menschliche Aktivitäten verursacht wird. Dieser wissenschaftliche Konsens zum Klimawandel, der seit spätestens Anfang der 1990er Jahre besteht, wird durch verschiedene Studien zu Standpunkten von Wissenschaftlern und durch Positionserklärungen von Wissenschaftsorganisationen gestützt, von denen viele ausdrücklich mit den Übersichtsarbeiten des Intergovernmental Panel of Climate Change, also das sogenannte IPCC, übereinstimmen. Darin heißt es, dass immer mehr Beobachtungen die Realität der globalen Erwärmung belegen und dass sie in den letzten 50 Jahren beobachtete Erwärmung im Wesentlichen, das ist der springende Punkt, der hier behauptet wird, im Wesentlichen auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist. Fakt aber, und das kann ich belegen, weil ich selbst schon einige Interviews auf meinem Kanal mit Wissenschaftlern geführt habe, die komplett anderer Meinung sind. Ja, zahlreiche Wissenschaftler mit zahlreichen stichhaltigen und ernsthaften Argumenten, die der These vom menschgemachten Klimawandel widersprechen, sogenannte Heidelberger Appell, ja, das können wir gerne später mal besprechen. Und das, der Punkt ist, wenn ich mit diesen Leuten spreche, dann sagen die nicht, wir sitzen alle zusammen im Raum, der sagt Meinung A, wir sagen Meinung B und dann diskutieren wir das. Nee, sondern es ist, wenn wir nicht der Meinung sind auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass der Klimawandel menschgemacht ist, dann werden wir sofort aus dem Raum, aus dem Gesprächsraum ausgesondert. Da dürfen wir gar nichts mehr sagen. Wir dürfen auch keine Artikel mehr bringen. Wir werden diffamiert, wir werden schikaniert.
Das
wir
ist
werden
falsch.
In den Wissenschaftskreisen runtergemacht. Nicht nur nicht gut, Kian, sondern es zeigt auch, dass hier eine andere, meiner Meinung nach, eine andere Agenda dahinter steckt, wenn du versuchst, Leute zum Schweigen zu bringen.
Ja, also ich finde es grundsätzlich sehr, sehr falsch, weil nicht mal ein Konsens, wenn du einen Konsens hast, einen Wissenschaftler, heißt es ja trotzdem nicht, dass die These korrekt ist. Das heißt nur, dass viele Wissenschaftler sich einig sind. Aber Wissenschaft ist nicht Demokratie. Es geht nicht darum, dass die Mehrheit sich einig ist. Es geht darum, was am Ende mit der meisten Evidenz, die auf die echte Welt basiert und quantifizierbar ist, am Ende richtig ist. Das heißt, es kann sein, richtig, wie bei diesen Beispielen aus der Geschichte, die ich gesagt habe, aus der Antike oder nicht aus der Antike, Spätrom, wo es gab da viele Beispiele, beispielsweise auch das Beispiel mit der Äthertheorie, wenn wir in die Biologie oder Medizin gehen, die spontane Entstehung des Lebens, Phrenologie, Persönlichkeitsmerkmale, Chemie, es gibt viele Beispiele davon. Da gab es ja auch einen Konsens und die Wissenschaftler, die sich im Konsens einig waren, waren ja wahrscheinlich auch nicht schlechte Menschen. Aber dann kommt halt jemand mit mehr Evidenz, mit noch mehr Fakten, mit noch mehr neuen Daten, die auch echt sind. Und diese Person sollte man zuhören, weil die Wissenschaft ist keine Demokratie, es ist Wissenschaft. Und Wissenschaft, ich meine, der Begriff sagt es ja, es geht um Wissen. Und wir sehen aber aktuell, zum Beispiel auf Wikipedia, dass es sich gefühlt wie eine Art Religion zu handeln scheint. Ich lese hier mal vor, das Bestreiten der Existenz des wissenschaftlichen Konsenses zum Klimawandel, also wenn man sagt, nein, es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens, ist neben Trend, Ursachen und Folgenleugnung die vierte Hauptkategorie der Klimawandelleugnung. Das heißt, man sagt hier in Wikipedia, welcher Autor auch immer das geschrieben hat, das muss dann, wer auch immer, wem quasi diese Enzyklopädie wichtig ist, der sollte mal schauen, wer diesen Satz eingebracht hat. Weil Leugnung ist schon ein sehr harter Begriff. Ich weiß nicht, ob man Leugnung in einer Enzyklopädie schreiben sollte. Aber wie auch immer, das ist ja Definitionssache. Das Bestreiten der Existenz des Konsenses ist eine Art der Leugnung. Also, ich weiß nicht, darf man in der Wissenschaft nicht gegen, also, ich bin ja auch im gleichen Boot gewesen. Darf ich mir nicht anhören, was das andere Boot zu sagen hat, weil das Leugnung ist?
Richtig.
Keine Ahnung. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe da noch keine genaue Meinung. Ich bin 25, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich bin auch niemand. Schauen wir uns aber mal an, was jemand sagt, der wirklich auch jemand ist. Und nicht einfach irgendein random anonymer Autor auf Wikipedia, der sich hinter seinem Pseudonym versteckt, sondern was ist der Konsens in der Politik auf der offiziellen Seite von Europa? Also unserem wunderbaren Europa steht Folgendes. Ursachen des Klimawandels, die Verbrennung fossiler Brennstoffe, die Abholzung von Wäldern und die Viehzucht beeinflussen zunehmend das Klima und die Temperatur auf der Erde. So erhöht sich die Menge der in der Atmosphäre natürlich vorkommenden Treibhausgase enorm, was den Treibhauseffekt und die Erderwärmung verstärkt. Ich kann euch das auch selber erklären, weil ich dazu Präsentation gehalten habe. Es geht darum, dass man sagt, wir verbrennen Brennstoffe, wie beispielsweise im Bugatti. Machst du Benzin rein, kommt Brennstoff hinten raus, dadurch bewegt sich das Auto nach vorne und das CO2 geht quasi hoch in die Atmosphäre. Dann holzen wir Wälder ab. Wälder sind dafür da oder Bäume sind dafür da, um CO2 wieder aus der Atmosphäre zu holen, damit sich eben hier diese Ozonschicht nicht zu sehr bildet oder zu sehr vergrößt, die dazu sorgt, dass die Sonnenstrahlen, wenn sie da durchfallen, sich ständig reflektieren und nicht wieder rausfliegen. Und Viehzucht, also keine Ahnung, wie Viehzucht hier Sinn ergibt, aber anscheinend passt das auch nicht ins Bild.
Doch, wenn die Kühe furzen, dann geht's CO2 auch hoch.
Ich hoffe, das war ein Joke. Sorry. Ich hoffe, das ist nicht...
Nee, das ist kein Joke.
Also ich weiß es nicht mehr. 100% ist so. Also auf der Europa-Seite steht von der Europäischen Kommission fossile Brennstoffe, man darf keine Wälder abholzen, was ich gut finde. Also ich finde Wälder und Natur wunderschön. Ich fühle mich am wohlsten, wenn ich in einem Wald spazieren gehe. Also das finde ich gut, unabhängig vom Klimawandel. Und Viehzucht. Dadurch, hier steht, erhöht sich die Menge in der Atmosphäre natürlich vorkommenden Treibhausgase enorm, was den Treibhauseffekt und der Erderwärmung verstärkt. Okay, verstärkt kann sein, aber verstärkt ist es so sehr, dass es ein Problem darstellt. Das ist ja die große Frage. Und dazu steht dann Erderwärmung 2011 bis 2020 waren den Aufzeichnungen zufolge das bislang wärmste Jahrzehnt mit einer weltweiten Durchschnittstemperatur von über 1,1 Grad Celsius im Jahr 2019, über vorindustriellen Niveau, bla bla bla. Ein Temperaturanstieg um 2 Grad Celsius hat gravierend negative Auswirkungen auf die natürliche Umwelt sowie auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen, einschließlich eines höheren Risikos für Naturkatastrophen und so weiter. Aus diesem Grund hat die internationale Gemeinde gemeinschaftlich anerkannt, dass die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad gehalten werden muss und die Anstrengungen unternommen werden müssen, um sie auf 1,5 Grad zu begrenzen. Okay, das ist nicht auf Wikipedia, das ist auf der EU-Seite. Und erstmal klingt das ja schlüssig, aber es setzt eine Kondition voraus. Und diese Kondition ist, dass wir das wirklich verursachen mit unseren kleinen Autos und unseren irrelevanten, nicht irrelevant sind sie nicht, aber unsere Viehzucht. Erstens bewirken wir das, zweitens ist es enorm und drittens sollten wir da eingreifen. Oder falls das natürlich ist, dann, also ich glaube, da wird mir jeder zustimmen, der die Grünen auch wählt. Ich hätte sie, glaube ich, auch letztes Mal gewählt. Nee, vorletztes Mal hätte ich sie gewählt, wenn ich da wählen könnte. Wir wollen nicht die Erde und die Natur, in der wir leben. Wir sind auf diese Welt gekommen. Wir haben sie nicht erfunden. Ja, wir wollen die nicht beeinträchtigen, oder? Warum sollten wir sie dann jetzt hier beeinträchtigen? Also wir sollten sie zurück beeinträchtigen, wenn das, was wir machen, eine negative Auswirkung hat. Aber ist das so? Das ist die Frage. Ich weiß es nicht.
Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Aber lass uns doch einfach mal ganz kurz auch, weil, weißt du, ich sag dir, das sind so kritische Themen, die wir jetzt gerade besprechen, da wird man uns wieder versuchen, aus allen Richtungen anzugreifen.
Aber das Ding ist, Philipp, ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Wir tun ja auch nicht so, als wären wir die Allwissenden. Mhm. Wir wissen gar nichts. Wir sind niemand. Nee. Wir lesen hier eine Studie vor. Beschwert euch bei denen, die die Studie gemacht haben.
Und das machen wir genau. Und genau das machen wir jetzt mal, weil das wird sehr wichtig sein. Viele Leute werden sich schon fragen, was sagt denn jetzt diese Studie ganz genau? Und wir lesen jetzt mal aus der Studie hervor. Vollständiger Text des Abstract. Zitat, die weltweite mittlere Oberflächentemperatur wird häufig untersucht, um den Klimawandel zu beobachten. Eine aktuelle Debatte dreht sich um die Frage, ob es in jüngster Zeit, also nach den 1970er Jahren, einen Anstieg oder eine Beschleunigung der Erwärmungsrate gegeben hat. Das ist die Frage, die sich die Studie gewidmet hat. Hier untersuchen wir, ob eine Beschleunigung der Erderwärmungsrate aus statistischer Sicht nachweisbar ist. So, wir verwenden Changepoint-Zeitreihen, 4 Aufzeichnungen der globalen mittleren Oberflächentemperatur von 1850 bis 2023 werden darin untersucht. Unsere Ergebnisse zeigen kaum Belege für einen Erwärmungsschub. In den meisten Zeitreihen der Oberflächentemperatur wird trotz der 2023 beobachteten Rekordtemperaturen keine Veränderung der Erwärmungsrate über die 1970er Jahre hinaus festgestellt. Aus diesem Grund schätzen wir die Mindestveränderungen im Erwärmungstrend, die erforderlich sind, um einen Erwärmungsschub zu erkennen, über alle Datensätze hinweg einen Anstieg von mindestens 55% erforderlich, damit ein Erwärmungsschub zum jetzigen Zeitpunkt nachweisbar ist. Das heißt also, was die hier sagen, es müsste nochmal um 55% weiter ansteigen, damit es überhaupt in einer Studie messbar wäre und damit man es als einen Schub bezeichnen könnte. Und das, was die herausgefunden haben, ist kein Schub. Das sagt laut dieser Studie, dass das, was wir erleben, auch wenn man uns sagt, es ist die ganze Zeit so heiß und wir verbrennen alle, dass das ein ganz normaler, zyklischer Verlauf ist unseres Wetters, ohne dass erkennbar ist, dass hier menschlich eingegriffen wird.
Genau, also das sagt die Studie. Man könnte jetzt natürlich die Studie kritisieren, was man auch machen sollte bei jeder Studie, nicht nur bei denen, die einem nicht passen. Und deswegen, lass uns mal ein paar Details zur Studie anschauen. Also sie wurde am 14. Oktober veröffentlicht, vor exakt 2 Wochen, im Journal Communications Earth and Environment. Das ist eine frei zugängliche Zeitschrift aus dem Nature-Portfolio, die hochwertige Forschungsarbeiten, Rezensionen und Kommentare zu allen Bereichen der Erd-, Umwelt- und Planetenwissenschaften veröffentlicht. Das heißt, wir können das jetzt hier auch mal eingeblendet sehen, das wird von der wissenschaftlichen Verlagsgruppe Springer Nature herausgegeben. Das Journal selber ist peer-reviewed. Das heißt, was ist peer-reviewed? Wir können uns mal die Definition einfach durchlesen von, wir nehmen nicht Wikipedia, sondern wir nehmen die Humboldt-Uni in Berlin, Shoutout übrigens an dieser Stelle, juristische Fakultät. Bewertung einer wissenschaftlichen Arbeit durch unabhängige Gutachter, Wissenschaftler desselben Fachgebiets, sogenannte Peers, also Englisch für Ebenbürtige. Das Peer-Review-Verfahren ist das gängigste Verfahren der Qualitätsprüfung vor Veröffentlichung von Beiträgen in wissenschaftlichen Zeitschriften. Umgekehrt gilt die Anwendung des Peer-Review-Verfahrens ihrerseits als wichtiger Faktor bei der Einschätzung der Bedeutung einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Das heißt, okay, wir haben jetzt festgestellt, das Journal, in dem das veröffentlicht wurde, ist peer-reviewed. Und jetzt nochmal ein paar Details zu Nature. Das ist ja in Nature. Nature ist eine wöchentlich erscheinende englischsprachige Fachzeitschrift mit Themen aus verschiedenen, vorwiegend naturwissenschaftlichen Disziplinen. Nature war im Jahr 2014 die weltweit am meisten zitierte interdisziplinäre Fachzeitschrift. Das heißt, okay, Nature ist legit. Das Journal ist legit. Wer sind die Forscher hinter der Studie? Die Forscher hinter der Studie sind relativ renommiert und haben bereits in vielen Bereichen, unter anderem Klima, an angesehenen Universitäten geforscht. Beispielsweise Claudie Beaulieu am Ocean Science Department der UC Santa Cruz in Kalifornien. Und wir wissen ja alle, Kalifornien, ich würde sagen, das ist ähnlich wie in Berlin dort. Da ist das Thema Klima schon relevant und auch, also da sind auf jeden Fall nicht so viele Leugner unterwegs. Und Claudie Beaulieu, das ist der Principal Investigator, ich kann einfach mal vorlesen, hier sehe ich eingeblendet, Associate Professor, Ocean Science Department at UC Santa Cruz. Sie sagt selber von sich selbst, I'm interested in quantifying ocean and climate variability and change through advanced statistical and machine learning tools. Und vorher, bevor sie nach Santa Cruz war, war sie 5 Jahre in der School of Ocean and Earth Sciences at the University of Southampton in UK. Also ihr merkt schon, und hatte sie einen Postdoc mit George Sarmiento in der Princeton University gemacht und hat mit Taha Uwada at INRS ETE und mit Usman Seydou at University of Ottawa während ihrem PhD zusammengearbeitet. Also diese Frau hat viel mehr Gehirnzellen als Philipp und ich zusammen wahrscheinlich. Und ich bin froh, dass es sie gibt, weil sie setzt sich für das Gute in der Welt ein. Und das ist das Einzige, was zählt.
Ja, wir können auch mal, ich finde, das ist ganz wichtig, super, Kieran, dass du es auch gerade vorgelesen hast, weil ich weiß schon, man wird das jetzt versuchen, natürlich kritisches Thema von allen Seiten anzugreifen. Deswegen ist es ganz wichtig, wir hören uns andere Stimmen an von Leuten, die es wissen. Wir wissen es nicht, wir lesen es nur vor und wir tragen für uns interessante Themen vor. Und die Leute sollen selber bewerten. Aber jetzt schauen wir uns mal andere Stimmen an. Beispielsweise von Klimaforscher Stefan Ramsdorf aus dem ZDF vom 25.09.2023.
Die Klimaszenarien der Modelle zeigen uns die langfristigen Folgen unseres Treibhausgasausstoßes auf. Aber diese Klimamodelle sind nicht in der Lage, auf 10 oder 15 oder 20 Jahre Prognosen über den Klimaverlauf zu machen. Das ist in der Wissenschaft allgemein anerkannt.
Ich zitiere mal seine wichtigsten Aussagen hier nochmal, weil es wirklich wichtig ist. Die Klimaszenarien der Modelle zeigen uns die langfristigen Folgen unseres Treibhausausstoßes auf, aber diese Klimamodelle sind nicht in der Lage, auf 10 oder 15 oder 20 Jahre Prognosen über den Klimaverlauf zu machen. Das ist in der Wissenschaft allgemein anerkannt. Dann haben wir Dr. Roy Spencer, ein NASA-Klimaforscher aus den USA. Blenden Sie jetzt gerade auch mal ein.
Klimamodelle sind nur so gut wie ihre Grundannahmen. Wenn nur eine Annahme falsch ist und es sind Hunderte, die einfließen, kann die Vorhersage völlig daneben gehen.
Zitat: Klimamodelle sind nur so gut wie ihre Grundannahmen. Wenn nur eine Annahme falsch ist und es sind Hunderte, die einfließen, kann die Vorhersage völlig daneben gehen. Schauen wir uns jetzt Professor Gerhard Gerlich der TU Braunschweig an. Blenden Sie es auch gerade mal hier ein.
Und diese Modelle arbeiten nur mit hypothetischen Zahlen, weil man sie nicht anders hat. Und da kann man mal sagen, ein schlechtes Modell ist besser als gar kein Modell. Und ich sage das Gegenteil, ein schlechtes Modell ist schlimmer als gar kein Modell.
Zitat: Diese Modelle arbeiten nur mit hypothetischen Zahlen, weil man sie nicht anders hat. Und da kann man nur sagen, ein schlechtes Modell ist besser als gar kein Modell. Und ich sage das Gegenteil, ein schlechtes Modell ist schlimmer als gar kein Modell. Und das ist jetzt hier eben das, was wir zeigen wollen. Es gibt überhaupt gar keinen Konsens darüber, wie uns immer wieder dargelegt wird. Alle Wissenschaftler sind sich einig. Wir können uns auch den Meteorologe Dr. Wolfgang Thüne anhören. Blenden es gerade mal ein.
Das, was IPCC da verkündet, hat mit Naturwissenschaft, mit der Physik nichts zu tun.
Ja, wieder eine ähnliche Meinung. Das, was IPCC, der Weltklimarat, da verkündet, hat mit Naturwissenschaft, mit der Physik nichts zu tun. Hören wir uns an, Professor Sion Ishi Akasofu, Leiter des Arktischen Forschungszentrums.
Das Kohlendioxid begann ab 1940 stark zu steigen, während die Temperaturen bis ca. 1975 zurückgingen. Absolut gegenläufig also.
Das Kohlendioxid begann ab 1940 stark zu steigen, während die Temperaturen bis ca. 1975 zurückgingen. Absolut gegenläufig also. Und jetzt noch die letzte Stimme, die wir uns anhören wollen. Professor Frederick Singer von der Universität von Virginia.
Leute, die über CO2 reden oder streiten, sollten wissen, dass das CO2 mit dem Klima sehr wenig zu tun hat.
Leute, die über CO2 reden oder streiten, sollten wissen, dass das CO2 mit dem Klima sehr wenig zu tun hat.
Also interessant, das waren ja jetzt alles sehr kritische Stimmen. Mich würde halt Kritik jetzt an dieser Studie noch interessieren. Die haben wir die irgendwo? Weil die würde ich gerne auch mal vorlesen. Einfach damit man auch mal die Gegenseite hat. Ich finde es gerade nicht. Aber noch einmal ganz kurz, die Kernaussage des Berichts in Nature, das ist jetzt mal hier kurz übersetzt, ist: Kurzfristige Schwankungen können groß genug sein, um einen langfristigen Erwärmungstrend vorübergehend zu überdecken und den Anschein einer Verlangsamung zu erwecken. Sie können aber auch einen Erwärmungstrend verstärken, indem sie einen Anstieg imitieren. Die Schlüsselfrage ist, ob diese Schwankungen ohne Veränderung des zugrunde liegenden Erwärmungstrends auftreten oder ob es zu einer Zunahme, also einem Erwärmungsschub oder Abnahme, Verlangsamung der Erwärmung des Trendes gekommen ist. Und das ist ja die Schlüsselfrage. Da braucht es wahrscheinlich noch mehr Studien, weil die sagen ja in ihrer Studie, wenn es jedoch eine Beschleunigung der globalen Erderwärmung gibt, können wir das statistisch noch nicht feststellen. Das heißt, noch nicht. Das heißt, man bräuchte theoretisch mehr Zeit, man bräuchte mehr Daten, man braucht mehr Variablen. Jetzt aktuell, rein statistisch, kann man das nicht so sagen. Das sagt die Studie. Und also wie gesagt, mich würde interessieren, was ja, was die Gegenseite wieder dazu sagt. Es gibt ja viele sehr intelligente Menschen, die wahrscheinlich hier auch wieder Kritik dran üben. Und die interessiert mich tatsächlich. Und ich würde sie auch gerne hier einbringen, wenn es die hier gäbe. Ah, hier, die Gegenseite, ein Beispiel für diejenigen, die das komplett negieren. Das Buch The Greatest Hoax als Gegenargument und möglichen Agendas des Global Warming Narrativs. Ich lese mal vor. Die Amerikaner sind überreguliert und werden übermäßig besteuert. Wenn die Regierung eskaliert, ist das Ergebnis eine Zunahme der Regulierungsbehörden. Mit anderen Worten, eine größere Regierung ist erforderlich, um das höhere Maß an Regulierung durchzusetzen. Ein größerer Staat bedeutet größere Haushalte und höhere Steuern. Mehr bedeutet einfach nicht besser. Ein perfektes Beispiel dafür ist auch das gesamte Problem der globalen Erderwärmung des Klimawandels, bei dem es sich um einen Versuch handelt, die Regulierung unseres Lebens und unserer Geschäfte drastisch und enorm zu erhöhen und unsere Lebensunterhaltungskosten und Steuern zu steigern. In The Greatest Hoax wird Senator James Inhofe die Gründe aufdecken, die hinter denjenigen stehen, die den Schwindel der globalen Erderwärmung aufrechterhalten. Oh, wer von der allgemeinen Akzeptanz des Schwindels profitiert und warum die Aussagen der Prämisse eklatant und kategorisch falsch sind. Okay, es tut mir leid, ich wollte eigentlich eine Gegenseite zur Studie vorlesen. Das ist ja jetzt die Gegenseite zur...
du musst es trotzdem vorlesen. Also
für wen es interessiert, der soll sein Buch lesen. Ich habe das Buch nie gelesen, ich habe keine Ahnung. Aber ja, mich würde interessieren, was ist die Gegenseite zu dieser Studie? Also kann man da entgegenbringen, hey, ihr seid zu pessimistisch, wir sollten die Daten nehmen, die wir haben? Kann man sagen, das reicht aus, um diese These aufzufahren und um diese ganzen Regulatoren einzugehen? Und sollten wir die Viehzucht dann reduzieren? Also das würde mich interessieren. Und wir sind auch bereit, versteht uns nicht falsch, wenn jetzt wirklich eine Gegenthese kommt, die massiv ist und groß ist, dann machen wir da auch einen Podcast drüber, oder Philipp? Wir sollten das machen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt deswegen noch keine Gegenthese, weil die Studie einfach so neu ist und rausgekommen ist. Und wenn man seriös forscht, dann muss man ja, da kann man nicht zwei Tage später sagen, ich meine, man könnte es, aber da kann man nicht gleich sagen, nein, stopp, ihr Schwobler. Ja, ich glaube, es ist auch schwierig, aktuell die Schwobler zu nennen, weil einfach so viel passt. Es sind seriöse Wissenschaftler im seriösesten Magazin, das also auch ganz genau prüft, was dort veröffentlicht wird. Und es sind ganz klare Statistiken. Und jetzt müsste man erstmal hingehen und denen vorwerfen, dass die irgendwie gefälscht wären, was ja wiederum, und hier sind wir wieder beim Konsens, ja. Übrigens, und das möchte ich mal kurz noch vorlesen, weil das hatten wir vorher angesprochen, der Heidelberger Appell, das ist ganz, ganz wichtig, zu diesem Narrativ, alle Wissenschaftler sind sich einig, ergo Konsens, ein breiter Konsens. Der Heidelberger Appell ist ein Dokument, das anlässlich des Erdgipfels 1992 in Rio de Janeiro veröffentlicht wurde. Nach Angaben des American Policy Center wurde der Appell zunächst von 425 Wissenschaftlern und anderen führenden Intellektuellen und schließlich von 4000 Personen unterzeichnet. Der Appell erhielt seinen Namen von einer Konferenz im April 1992 in Heidelberg, auf der der Konsum gefährlicher Substanzen diskutiert wurde. Eine Liste mit 264 Erstunterzeichnungen wurde von den Vertretern des Erdgipfels in Rio vorgelegt und später für weitere Untersuchungen in Umlauf gebracht. Der Heidelberger Appell geht nicht direkt auf den Klimawandel ein, trotzdem ist die Formulierung offen für Interpretationen. Und ich lese mal gerade den wichtigsten Teil vor. Zitat: Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind wir besorgt über das Aufkommen einer irrationalen Ideologie, die dem wissenschaftlichen und industriellen Fortschritt entgegensteht und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung behindert. Wir sind der Meinung, dass ein Naturzustand, der manchmal von Bewegungen idealisiert wird, die dazu neigen, in die Vergangenheit zu blicken, nicht existiert und wahrscheinlich seit dem ersten Auftauchen des Menschen in der Bioatmosphäre nie existiert hat.
Interessant. Ich habe jetzt aber das gefunden, was ich eigentlich vorlesen wollte. Es gibt Gegenthesen. Zum Beispiel gibt es hier eine Studie, die ist auch erst kürzlich erschienen. Und zwar ist das die Studie, die bei Moment Nature Geoscience veröffentlicht wurde. Auch ein internationales Forschungsteam, auch über Nature, aber über Nature Geoscience. Und die Studie heißt Emergence of Lake Conditions that Exceed Natural Temperature Variability. Auch von Li Huang, Axel Timmermann, oh interessant, Sun Seon Lee, Keith B. Rogers und so weiter. Die hat 7800 Accesses, nur 2 Citations, also nicht so viele, würde ich sagen, oder? Oder liege ich, oh nee, sorry, doch, die hat schon viele, zwei Citations, aber die hat auch sehr, sehr viele Belege. Und die sagt, Seen heizen sich immer mehr auf. Die Seen auf unserer Erde sind mit einem besorgniserregenden Trend konfrontiert. Rapid steigende Temperaturen. Eine kürzliche Nature Geoscience veröffentlichte Studie eines internationalen Forschungsteams zeigt, dass wenn der derzeitige menschengemachte Klimawandel bis zum Ende dieses Jahrhunderts so anhält, werden Seen weltweit wahrscheinlich eine umfassende und beispiellose Erwärmung erfahren. Eine, die weit außerhalb des Bereichs liegt, was sie bisher erlebt haben. Das heißt so in der Pressemitteilung des Institute for Basic Science. Die Studie verwendet Daten zur Seetemperatur, die von einem Computermodell simuliert wurden, und von 1850 bis 2100 abdecken. Bei der Simulation wurden dabei aber nicht nur die anthropogenen Erderwärmungseffekte durch zunehmende Treibhausgaskonzentration berücksichtigt, auch die natürlichen Klimavariabilitäten der Seen werden darin berücksichtigt. Mit diesem Modellierungsansatz konnten die Wissenschaftlerinnen die Bandbreite der natürlich auftretenden Seetemperaturschwankungen von denen trennen, die durch menschliche Eingriffe verursacht werden. So konnte das Team erstmals den Zeitpunkt abschätzen, ab dem die Seetemperaturen die natürlichen Grenzen dauerhaft überschreiten werden. Und Dr. Li Huang, der Hauptautor der Studie, betont, dass Seen weltweit bis zum Ende des Jahrhunderts, also das dauert noch ein bisschen, im Durchschnitt mit beispiellosen Klimabedingungen konfrontiert sein werden. Der Zeitpunkt dieser Entwicklung variiert. Tropische Seen, die eine reiche Artenvielfalt beherbergen, werden die Konsequenzen des Klimawandels zuerst zu spüren bekommen. Die Folgen dessen sind tiefgreifend, wie die Forscher mitteilen. Sie können in Zukunft zu schweren Störungen der Ökosysteme führen, sagt Axel Timmermann, der Co-Autor der Studie und Direktor des IBS-Zentrums für Klimaphysik. Denn im Vergleich zu anderen Gebieten sind Seeorganismen in ihrer Fähigkeit stark eingeschränkt. Also, wir sehen hier eine Studie, die ist auch relativ frisch. Ich würde auch sagen, auch von sehr intelligenten Menschen, die aber, und da muss man halt einfach unterscheiden, also meiner Meinung nach, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin niemand, aber einfach nur logisch, diese Studie basiert auf einem simulierten Computermodell, das bis ans Ende unseres Jahrhunderts geht, 2100. Und diese Studie sagt, wenn das so ausgeht, wie unser Modell es simuliert, und ich will gar nicht so tun, als wäre es ein absurdes Modell, aber es ist halt einfach ein Computermodell, dann, also if denn die Condition, dann wäre das Katastrophe für die Seen. Und das ist wahrscheinlich richtig. Wenn, das ist halt die Frage, wenn. Und die Studie, die wir ja jetzt aber vorgelesen haben, die basiert nicht auf einem Wenn, die basiert auf den Daten, die wir jetzt haben. Und das ist für mich dann halt einfach ein bisschen mehr legit. Heißt das, dass diese Studie falsch ist? Nein, ich glaube, diese Studie ist richtig. Ich glaube, es stimmt auch. Und ich glaube, wenn die Daten wirklich so schlecht sein sollten weiterhin, wie dieses Computermodell es sagt, dann wäre das katastrophal und dann sollte man es vermeiden. Aber, und deswegen diese Studie, die wir jetzt zitiert haben, ist ja neuer, die sagt halt, hey, nee, die Daten sind gar nicht so schlimm, das ist normal und wir sollten nicht eingreifen. Also wir sollten nicht eingreifen, sagen sie nicht, aber sie sagen, das ist relativ normal und wir können aktuell statistisch noch keinen Superschub erkennen. Und dann finde ich es halt umso lustiger, Philipp, sorry, dass ich jetzt so viel geredet habe, dann finde ich es umso lustiger, dann so eine Schlagzeile, ganz egal, wer das gepostet ist, ist auch egal, aber Veni Vidi Fidschi, Annalena Baerbock kämpft mit dem Regierungsjet gegen den Klimawandel.
Ja, aber das ist doch jedes Mal das Gleiche. Perfekt, dass du das gerade vorliest, weil schaut mal, wenn wir nach Davos schauen, ja, wo sich der WEF, World Economic Forum, trifft, die Leute, und das ist das, was ich immer wieder sage, genau die Leute, die diese Agenda nach außen tragen, sind die Nummer eins Leute, die nachher mit dem Privatjet in der Gegend rumreisen. Während sie euch erklären, Flugreisen müssen so krass besteuert werden, dass sie sich die meisten Leute nicht mehr leisten können. Wir sollten am besten gar nicht mehr fliegen. Wir sollten auch nicht mehr die privaten Autos nehmen, sondern nur noch öffentliche. Das sind genau die Leute, die mit ihren Privatjets die Privatjets-Hangars der Flughäfen regelrecht zustellen, weil sie mit so vielen kommen. Und das ist immer der Punkt, den ich hinterfrage. Wenn ich sage, die Leute, die sich dafür einsetzen, halten sich selbst nicht daran, dann muss es hinterfragt werden.
Nicht nur das, also Annalena Baerbock sieht ja erstmal so grundsätzlich sympathisch aus. Wenn man sie irgendwo zufällig sieht, dann denkt man, hey, die sieht aus wie jemand, der vielleicht nett ist. Ja, gar kein Ding. Aber, und sie kleidet sich auch immer sehr, sehr gut. Aber dieser Regierungsjet, das Problem damit ist halt einfach, also ich finde, er sieht erstmal super schön aus. Vorne steht auch Konrad Adenauer drauf. Unglaublich schönes Ding, also schöne Maschine. Es ist ein A350 Airbus. Und für die, die das nicht verstehen, ein A350 verbraucht 6 Tonnen Kerosin pro Stunde. Das heißt, ich gebe dir mal ein Beispiel. Annalena Baerbock ist zum Beispiel von Berlin nach Austin, Texas geflogen. Mit dem A350. So. Berlin, Austin, Texas. Wie, Philipp, wie viele Stunden sind das ungefähr?
13, aber jetzt, das ist jetzt wirklich reines Raten.
Über 10. Es sind über 10 Stunden. Das heißt, nur dieser eine Flug One Way waren auf jeden Fall mal so 60 Tonnen Kerosin, die quasi verbraucht wurden. So.
Ganz, ganz kurz, bist du sicher? Du weißt, 60 Tonnen wären 60.000 Liter. Das ist doch so viel, passt doch ins ganze Flugzeug nicht rein.
Philipp, das ist Perplexity AI mit Quellen. Ich kann hier gucken, was die Quelle. BZ Berlin ist die Quelle.
Alright, also, alright.
Kritisiert die BZ, wenn ihr wollt, nicht mich. Philipp, das klingt auch absurd für mich, aber so. Wir blenden die ganze Quelle.
Absolut.
Baerbock ist damit nach Austin geflogen. Das sind schon mal 60 Tonnen Kerosin. Dann ist das Flugzeug ohne Passagiere 236 Kilometer von Austin nach Houston geflogen, während Baerbock mit dem Bus fuhr. Dieser Flug dauert nochmal eine Stunde ungefähr, also 45 Minuten. Also nochmal hier irgendwie ein paar Tonnen auf jeden Fall Kerosin für ein leeres Flugzeug. Dann ist die von Houston nach Wichita Falls geflogen. Das ist wieder eine Strecke von 550 Kilometern. Und dann ist sie von Wichita Falls nach Washington geflogen. Nochmal eine Strecke. Das heißt, in Wichita übrigens blieb sie für einen Kurzbesuch von 2 Stunden am Boden. Man kann jetzt die genaue Flugzeit ausrechnen. Man kann sich die genauen Tonnen Kerosin ausrechnen. Ich kann euch garantieren, dieser Flug oder dieser Trip, natürlich ist er relevant. Natürlich ist es wichtig. Sie ist die Außenministerin. Sie hat einen Titel. Sie steht für das Land ein. Aber sie kann doch nicht von den Grünen die Außenministerin sein, ihr schönes grünes Kleid tragen und dann quasi sagen, Leute, ihr solltet weniger fliegen im Jahr und verbraucht dann mit diesem einen Trip mehr als wahrscheinlich 100 Menschen im Jahr Kerosin verbrennen. Und dann sind da irgendwelche Leerflüge, wo sie mit dem Bus gefahren ist. Warum? Also ich verstehe nicht, warum? Vielleicht hat es ein Sicherheitsprotokoll, vielleicht ist es so per Gesetz, kann ja sein. Aber warum muss man ein A350, das ist ein gigantisches Flugzeug, für diese Strecken nehmen? Man kann doch auch einfach einen kleineren Jet nehmen, oder? Also gibt es da nicht kleinere Regierungsjets, wenn einem das so wichtig ist? Kann man sich nicht dafür einsetzen? Könnte man nicht theoretisch wie Javier Milei Economy fliegen mit seinen Securities? Der Typ, der argentinische Präsident, ist doch Economy zum World Economic Forum geflogen, soweit ich weiß. Also warum? Mhm. Ich verstehe das nicht.
Und der keine Klimaagenda aufgeschrieben hat, einfach aus seiner menschlichen Erzeugung heraus. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ist vielleicht der letzte Spruch, den ich mitgeben will. Don't look what they say, look what they do. Also schaue nicht, was sie sagen, sondern was sie tun. Messe sie an ihren Taten. Und man sieht an ihren eigenen Taten, dass sie sich selbst nicht daran halten, was sie wiederum an Gesetzen und Regularien auf die Masse ausbreiten wollen. Und ich finde, das ist der wirklich springende Punkt, der das nachher auch entlarvt, wenn es darum geht, dass den Bürgern immer mehr Rechte genommen werden sollen, im Namen des Klimawandels oder des Schutzes vor den steigenden Temperaturen, während sich die Leute, die diese Gesetze machen, selbst nicht daran halten.
Das finde ich halt schade, weil also ich habe jetzt nochmal, ich muss mich kurz korrigieren, ich habe nochmal geschaut, also wenn man einfach den Gesamtverbrauch an Kerosin durch Flugzeuge, durch die Bevölkerung in Deutschland teilt, dann kommt man irgendwie auf das Ergebnis, dass jeder, der gelegentlich fliegt, jährlich vermutlich zwischen 30 und 150 Liter Kerosin durch Flugreisen verbraucht. Das ist jetzt, also ich habe jetzt gesagt, 100 Leute im Jahr, das kann sein, wenn man wenig fliegt. Die öfter fliegen, verbrauchen dann wahrscheinlich im Jahr so viel wie Annalena Baerbock hier in diesem, wie viele Tage war das, vielleicht eine Woche oder so, Kurztrip verbraucht hat. Und dann ist halt wieder die Frage, hey, war das notwendig? Wenn es notwendig war, okay, dann soll es notwendig gewesen sein. Außenministerin, sie hat wichtige Tätigkeiten zu tun. Wenn es per Gesetz so vorgeschrieben ist, okay. Aber wenn du weißt, dass du in diesem A350 nach Houston fliegst, dann kannst du doch nicht, also, wisst ihr, was ich meine? Da kannst du nicht auf, im Gegenteil, nee, Leute, ihr solltet weniger fliegen. Weißt du, was ich meine? Das macht für mich einfach keinen Sinn. Ich würde gerne die Gegenseite dazu hören. Ich lade auch, hier, Annalena Baerbock, wenn du dich mit mir unterhalten willst, ob es in einem Podcast ist oder mit mir und Philipp oder mit mir alleine, meld dich. Meine DMs sind immer offen für dich. Unsere Business-E-Mail ist immer offen für dich. Wir können auch gerne einen Live-Podcast machen, ungeschnitten. Wie du willst, aber erklär es mir bitte. Und ich kann dich auch gerne siezen, ich kann sie siezen, ich muss nicht duzen. Und wir können es auch ohne zu filmen ich verstehe es nicht, wirklich. Ich würde es gerne wissen. Ich bin erst 25, ich weiß gar nichts, ich würde es gerne wissen. Das war's. So, Und jetzt nochmal abschließend zu diesem ganzen Podcast, Philipp. Das ist jetzt nichts Bestätiges. Also es ist auch nicht deterministisch. Ihr sollt jetzt auch nicht rausgehen und überall irgendwelche Kommentare schreiben, oh, es ist alles widerlegt. Nein. Das einzige und der einzige wichtige Aufruf, den wir hier betonen sollten zum Ende, ist, das einzig Konstante auf unserer Welt ist Wandel. Und das Einzige, was ihr euch mitnehmen solltet hier, das Wichtigste ist, es ist kompliziert, es muss weiter geforscht werden, es sollte mehr debattiert werden und es sollte weniger Panikmache gemacht werden und weniger Druck ausgeübt werden auf Menschen, die eine andere Meinung haben. Das war's. Und solange die Menschen, die eine andere Meinung haben, das mit Fakten und Daten belegen können, sollte man mit diesen Menschen sprechen, sollte man sie anhören. Ich bin das nicht, ich bin kein Wissenschaftler, Philipp ist kein Wissenschaftler. Wir wollen aber einen öffentlich vernünftigen wissenschaftlichen Diskurs beobachten können. Das war's. Mehr nicht, oder?
Das waren schöne letzte Worte. Leute, Konsens ist wichtig, diskutiert. Es muss immer Diskussion möglich sein und seid auch immer misstrauisch, wenn bei einem Thema, gerade bei einem wissenschaftlichen, wo die Diskussion die Basis ist, die Forschung, das Neuerlernen, die Basis von allem ist, wenn man da anfängt, Leute runterzumachen und als verrückt oder als Leugner von irgendwas darzustellen, wenn man das anfängt, dann würde ich immer kritisch werden und fragen, was ist die Agenda dahinter, so vorzugehen, also weg vom Wissenschaftlichen hin zu unsere Wahrheit ist die einzige Wahrheit und alles andere ist schlecht. So, das war ein sehr, sehr spannendes Thema.
Genau, und das ein letztes Wort, sorry. Beleidigt niemanden und geht auch jetzt nicht in irgendwelche unnötigen Diskussionen mit anderen Leuten, die anderer Meinung sind. Es bringt nichts. Es bringt eher das Gegenteil. Ich glaube wirklich nicht, dass die Leute, also viele der Leute, die auf der Gegenseite dieser These sind, die das vielleicht kritisieren, die sagen, nein, das stimmt alles nicht, das ist alles menschengemacht, auf jeden Fall, wir müssen alle Fahrrad fahren. Ich glaube nicht, ich glaube, die meisten davon sind gutherzige Menschen, die eine gute Absicht verfolgen. Ich selber habe diese Absicht verfolgt und deswegen bringt es nichts, diese Leute zu beleidigen und sagen, du hast keine Ahnung, nein. Geht in einen vernünftigen, offenen, respektvollen Diskurs oder lasst es. Ihr müsst niemanden überzeugen. Die Wahrheit steht immer für sich selbst. Und die Wahrheit lässt sich nicht verändern. Du kannst dein Narrativ spinnen, du kannst versuchen, es zu unterdrücken, aber die Wahrheit kommt immer ans Licht. Und sie wird ihren Weg finden und du musst es nicht bewirken. Die Wahrheit macht das schon selber.
Absolut. Was ihr machen könnt, ist, lasst bei euch die Fensterscheibe runterfahren, streckt eure Hand raus, die andere Person vom Lastenfahrrad gibt euch die Hand entgegen und ihr schüttelt sie gegenseitig. Also, meine lieben Freunde, wir wünschen euch alle eine wunderschöne Woche. Macht's gut und bis bald.
Ciao.